Wir begrüßen Sie herzlich hier bei uns in der Friedenskirche. Friedenssonntag, so wird dieser heutige Sonntag auch genannt, weil er zu Frieden mahnt und an den Frieden erinnert. Volkstrauertag, auch das ist sein Name, weil er an die Opfer der Kriege erinnert, an diejenigen, die um Unfrieden zu Opfer fielen. Um Schuld geht es an diesem Tag und um die Hoffnung, dass Leben vor Gott anders geht. Friedlich, barmherzig, liebevoll. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, heißt es im Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief. Mit diesen Worten werden wir neu auf den Weg der Barmherzigkeit und der Liebe ausgerichtet. Denn Gott richtet nicht nach menschlichen Maßstäben, er ist barmherzig. Wie gut, dass Gott und nicht uns Menschen das letzte Urteil über unser Leben zusteht. Der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr bringt ans Licht, wie wir eigentlich sein sollen. Heil und gut. Von dieser Erwartung her sollen Christinnen und Christen heute schon ihr Leben barmherziger gestalten. Das ist gemeint mit dem fordernden Motto des heutigen Gottesdienstes. Reaktion auf Gottes Liebe. Auch unser erstes Lied ist Reaktion auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Es ist ein Bußgebet des Reformators Martin Luther. Er bittet darin um Vergebung. Vergebung, die wir nicht verdient haben. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Und darum, auf Gott will hoffen, ich und seiner Güte trauen. So beschreibt es Luther in dem Lied. Zu Ihrer Information, wegen Corona ist hier im Kirchensaal keine Gemeinde anwesend. Lieder und Gebete übernimmt ein kleiner Chor. So wollen wir Kontakte reduzieren. Und jetzt singen und beten wir als Reaktion auf Gottes Liebe. Das Lied »Aus tiefer Not schreit zu dir« ist im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 299 zu finden und im Liederbuch unserer baptistischen Kirchen, dem Feiern und Loben, unter der Nummer 315.
Lasst uns beten, dass du, Jesus Christus, unsere Welt richtest, ist uns ein fremder Gedanke geworden. Dass du auch uns einmal prüfen wirst, schürt uns in Unbehagen und Angst. Wer wird vor dir bestehen können? Wer deinen Ansprüchen genügen? Wir sind doch alle verstrickt in Böses, nicht engagiert genug in deiner Nachfolge, nicht überzeugend als Zeugen deiner Liebe. Richte uns mit Barmherzigkeit. Lass uns erkennen, was wir versäumt und verschuldet haben. Aber vergib uns und bring uns in Einklang mit deinem Willen.
Gott, das, was wehgetan hat, wollen wir einander erzählen, leise und achtsam. Wir denken zurück an das Unheil der Kriege, die von Deutschland ausgegangen sind, an das zertretene Glück und das zerstörte Leben so vieler Menschen. Wir trauern um die Verfolgten und Vernichteten, um die Gefallenen, um die Opfer der Bombennächte. Wir versuchen, der Schuld unseres Volkes ins Auge zu sehen, sie nicht zu verharmlosen oder wegzureden. Die, an denen wir schuldig geworden sind, brauchen unser Bekennen. Es darf nicht aufhören, dass wir uns zuhören, die Jungen den Alten und umgekehrt.
Gott, wie sollen wir bestehen, wenn du kommst, über uns zu richten? Bitte, richte uns mit Barmherzigkeit. Lass Versöhnung wachsen, wo Feindschaft ist, und Trost einkehren, wo Menschen heute noch leiden. Breite den Glanz deines Friedens aus über die Völker der Welt. Amen.
Vom Ende der Zeiten her, von der Wiederkunft Christi, vom jüngsten Gericht, vom Kommen des Reiches Gottes her, reagieren und bekennen wir gemeinsam mit allen Christen überall auf der Welt, dass Christus kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das apostolische Glaubensbekenntnis durchdenkt dieses Geschehen und fasst es in von Gottvertrauen geprägte Worte. Wir sprechen es gemeinsam, verbunden mit Christinnen und Christen überall auf der Welt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
errichtet. Dieser Gedanke steht im Zentrum des heutigen Sonntags. Christus ist der Weltenrichter. Doch was heißt das? Es ist kein vernichtendes Urteil. Wenn Gott mich richtet, kann ich reagieren, mich neu ausrichten auf Gottes Weg der Barmherzigkeit und der Liebe. Christus richtet, damit wir anders leben, damit wir barmherzig werden. Dieser biblische Gedanke eines gerechten, jüngsten Gerichtes ist für mich wegen der vielen, vielen Opfer schon unverzichtbar. All den Menschen, denen zu Lebzeiten kein Recht gewährt würde. Wie denken Menschen aus unserer Gemeinde darüber? Lina, was verbindest du mit Gottes Gericht?
Mir fällt dazu ein, dass wenn Menschen etwas Schlimmes getan haben und wenn sie dann Gott um Verzeihung bitten, dass Gott dann Gnade haben wird. Mir fällt aber auch ein, dass jeder Mensch gerecht gerichtet wird. Gott kennt keine Vorurteile. Wenn Menschen sich streiten, dann hat immer einer Vorurteile. Menschen immer. Gott hat aber keine Vorurteile und darum ist er gerecht.
Danke, Lina. Du scheinst keine Angst vor Gott und seinem Gericht zu haben. Und Janine, wie ist für dich der biblische Gedanke, dass Gott am Ende der Welt kommt und über uns Menschen richtet?
Bei dem Text Jesus wird richten die Lebenden und die Toten, denke ich zuerst an das berühmte Fresko Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Da sieht man Christus in der Mitte als Richter über die Toten und die Lebenden. Und das Fresko stammt aus dem 16. Jahrhundert. Aber deine Frage, Nazanin, ist ja, wie können wir im 21. Jahrhundert diesen Text verstehen? Was sagt er uns heute? Wir wissen ja, dass wir niemals ohne Fehler sind. Jeder müsste also Angst davor haben, eines Tages vor Gottes Richterstuhl zu stehen. Und das sieht dann aus wie eine Bedrohung. Wer möchte schon gerne vor Gericht angeklagt werden? Noch dazu für etwas, das man nicht wirklich ändern kann oder in den Begriff kommen kann. Das ist aber ein ganz anderes Bild als das, was wir aus dem Johannesevangelium kennen, wo wir lesen, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Für mich ist Gott zuerst ein gnädiger Gott, der uns vergibt, auch wenn wir Fehler machen. Bei dem Wort richten denke ich an Richtung und an richtig. In Jesus zeigt uns Gott, wie wir die richtige Richtung in unserem Leben finden. In diesem Sinne richtet er uns, wenn wir uns verlaufen oder etwas Falsches gemacht haben. So wie der verlorene Sohn, der seinen Teil des Vermögens der Familie verschleudert und arm nach Hause zurückkehrt zu seinem Vater. Er bittet ihn um Verzeihung und der Vater richtet ihn wieder auf. Der Sohn darf wieder zur Familie gehören. Die Gnade, die Vergebung, die so stark ist in der Parabel des verlorenen Sohnes, ist für mich das Allerwichtigste. Der Text aus dem Glaubensbekenntnis ist für mich also so zu verstehen, dass wir uns dem stellen müssen, was wir falsch gemacht haben. Das wird kein Spaß, aber wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns vergibt.
Vielen Dank euch beiden. Unser nächstes Lied handelt von diesem Moment, an dem Gott kommt und richtet, uns ausrichtet. Es ist ein freudiges und schönes Ereignis, weil dann Gottes Gerechtigkeit und Recht sichtbar Gestalt annimmt. Je eher, desto besser in dieser Welt.
Sein, dass wir Gott für dich sehen, hat schon Gott sein.
Der heutige vorletzte Sonntag im Kirchenjahr prüft unser Gewissen und fragt nach einem guten Leben. Der Bibelvers zur Eröffnung des Gottesdienstes und das Gespräch vor dem soeben gesungenen Lied sprachen vom Gericht Gottes über die Menschen, nämlich, dass Gott das Leben der Menschen würdigt, indem er beurteilt und richtet. Wir hören nun den Predigttext für den heutigen Sonntag. Eine Geschichte, die man eigentlich zweimal lesen muss. Nicht nur, um sie richtig zu verstehen, sondern auch, um sich zu vergewissern, dass man sich wirklich nicht verhört hat.
Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören? Sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter: Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten: Und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm: Hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts.
Just tell me. Ein Geschäftsführer verwaltet für einen reichen Mann Geld. Und dann steht plötzlich der Vorwurf im Raum, dass er es veruntreut, dass er seinen Chef hintergehen würde. Eine Prüfung wird angekündigt und er weiß, anschließend wird er gekündigt. Die Frist läuft. Der noch Geschäftsführer überlegt, wie er seine noch Kompetenzen am geschicktesten für sein Leben danach einsetzen kann, nach der Verurteilung. Denn er will nicht auf der Straße stehen, wenn er auf der Straße steht. Er sucht also das Gespräch. Nein, nicht das klärende Gespräch, sondern ein Selbstgespräch, mehr nicht. Einer möglichen Entlastung von den Vorwürfen, die sind für ihn gar kein Thema. Hoffnung auf Weiterbeschäftigung macht er sich auch nicht. Er hat quasi schon abgeschlossen mit der Situation. Es scheint so, als hätte er das Wohlwollen seines Chefs verspielt. Und was tut er? Er verhält sich wohlwollend den Gläubigern seines Chefs gegenüber. Er will sie sich zu Freunden machen. Nicht jetzt aus purer Nächstenliebe, sondern aus purer Berechnung. Sie sind sein Rettungsanker. Irgendwie ist dieser Verwalter eine schillernde Figur und die Erzählung Jesu merkwürdiger denn je. Also dieser Verwalter hätte es doch viel einfacher haben können. Er hätte einfach die Bücher fälschen können und darauf hoffen, dass es nicht rauskommt. Nein, unser unmoralischer Held geht den sicheren Weg. Er bezieht die Gläubiger seines Chefs mit ein und sie spielen alle mit. Sie sind jetzt Komplizen. Ein neues, verschwörerisches Netzwerk wächst. Freundschaften bilden sich, von denen beide Seiten profitieren. Wen oder was lobt Jesus mit seiner Erzählung? Haben die Nachfolger Jesu, also die ersten Adressaten dieses Gleichnisses, haben also die Jünger und vor allen Dingen auch die Leserinnen und Leser des Lukas-Evangeliums, haben sie diese Geschichte beim ersten Hören verstanden? Also ich nicht. Und andere Menschen hier bei uns in der Gemeinde, denen ging es genauso.
Aus der Gemeinde steht nochmal Lina neben mir und Robert ist dazugekommen. Ihr beide habt bereits in der vergangenen Woche unseren heutigen Predigttext vorgelesen bekommen. In dem Text beurteilt Jesus das Verhalten eines Menschen. Was waren eure Gedanken?
Oh weia, Hilfe, das ist Ethik. Ich denke einmal, der Verwalter wusste ja auch nicht, wie er weiterleben sollte. Er war ja abhängig von seinem Herrn. Ja, also eigentlich weiß ich nicht. Man muss den Sinn dahinter davon erkennen. Jesus lobt ihn, weil ich muss jetzt eigentlich nachdenken. Die Geschichte ist komisch, aber Jesus erkennt bestimmt etwas, was wir nicht erkennen. Ich würde sagen, es sieht ungerecht aus. Aber Jesus hat ja ganz andere Sichtweisen als ich. Vielleicht ist es so, dass er meint, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, aber froh ist zu sehen, wie wir unser Leben leben. Er will aber, dass wir um unser Leben kämpfen, um zu überleben.
Robert, auch dir wurde der Bibeltext vorgelesen. Kanntest du ihn schon? Was hat der Bibeltext bei dir so ausgelöst?
Der Text ist mir tatsächlich noch nie in meinem Leben begegnet. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang er geschrieben steht und wo er überhaupt steht. Und als Lektor lese ich schon viele Jahre Bibeltexte in Gottesdiensten. Interessant ist, dass der reiche Mann, der Herr des Verwalters, es nicht nachprüft, ob die Anschuldigungen gegenüber seinem Verwalter stimmig sind. Er droht ihm gleich die Entlassung an. Der Verwalter, als er es einsieht, dass er entdeckt wird, bestätigt mit seinem Handeln aber, dass daran was dran ist. Er versucht sich jetzt mit seinem Handeln lieb Kind zu machen bei den Schuldnern seines Herrn. Das Ergebnis aber, dass der reiche Mann, der Chef des Verwalters, nun ihn auch noch lobt, halte ich für sehr zynisch. Das stimmt natürlich, dass die Menschen versuchen, mit denen lieb Kind zu sein, wo sie Nutzen entdecken. Und schwer haben es die, die nach Gottes Geboten und den Willen Gottes in dieser Welt bestehen wollen.
Vielen Dank, ihr beide. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott kann Sorge bereiten. Unser nächstes Lied aus unserer baptistischen Tradition ist ein modernes Glaubensbekenntnis und ist sich der Liebe Gottes sicher. Die Begegnung und Nähe Gottes löst im Lied nicht Angst, sondern Begeisterung aus.
Die Geschichte vom untreuen Verwalter fällt völlig aus dem christlichen Rahmen. Warum? Es gibt keine Konzentration auf die Schuld des Mannes. Wir erfahren noch nicht mal die Höhe der veruntreuten Gelder. Der Mann geht einer Konfrontation mit seiner Schuld völlig aus dem Weg. Und wo ist denn hier der Appell zur Umkehr? Wo ist der Ruf nach Vergebung? Wo ist die Versöhnung? Also der Betrüger geht zwar in eine innere Selbstreflexion, er ist sich auch seines falschen Verhaltens bewusst, aber er macht sich eben nicht auf den Weg zurück zu seinem Herrn. Er macht für sich das Beste aus der Situation, er versucht, sich zu retten, so gut es geht. Also nichts von all dem, was wir sonst in Jesu Beispielerzählung so erleben. Wir brauchen nur ein Kapitel des Lukas-Evangeliums zurückblättern. Dort erzählt nämlich Jesus eine ähnliche Geschichte, aber sie endet ganz anders. Der verlorene Sohn geht auch in sich und dann bereut er und kehrt um zu seinem Vater. Er kniet nieder, bekennt seine Schuld und bittet um Vergebung. Nichts davon in dieser Geschichte, aber auch gar nichts, was so unserem christlichen Idealen entspricht. Aber hören wir die Geschichte noch ein zweites Mal, so im Geiste, noch einmal. Was genau lobt Jesus hier? Also er lobt ja nicht den Betrug, also das Hintergehen. Jesus lobt hier die schnelle Entschlossenheit des untreuen Verwalters. Sobald der nämlich weiß, dass das Gericht, also dass der Richter sozusagen vor der Tür steht, handelt er. Er nutzt die Zeit, die noch bleibt. Und das nennt Jesus klug. Denn dieser Mann, der kapituliert nicht. Er sitzt zwar in der Klemme, steht mit dem Rücken zur Wand, aber er macht das Beste aus seiner Situation und verbessert dabei auch noch die Situation von anderen Menschen. Instinktiv weiß er, was jetzt genau das Richtige ist. Also statt sich von den Sorgen vor dem bevorstehenden Urteil und der Konsequenzen, was dem so alles blühen könnte, sich davon lähmen zu lassen, sucht er eine Klärung. Er sucht seine Chance und er ergreift sie. Und so plant er eine neue Zukunft mit neuen Menschen und mit einem neuen Verhalten. Großzügig erlässt er die Schulden. Barmherzig ist er. Diese Haltung, diese Beweglichkeit hebt Jesus hervor. Jesus wünscht sich für Menschen nämlich den Blick nach vorn, also nicht resignieren, alte Gewohnheiten durchbrechen, sich neu orientieren, weil unsere Zeit begrenzt ist. Das ist die Botschaft an diesem Sonntag, am Ende des Kirchenjahres. Wie der Verwalter nämlich. Nicht auf Hilfe von außerhalb warten, sondern kämpferisch selbst nach einer Lösung suchen und dabei alle vorhandenen Möglichkeiten eben nutzen. Ich denke, zumindest meine ich das, wir ähneln dem Verwalter ein wenig. Also für unseren sozialen Status, für unser Ansehen sind wir in der Regel bereit, viel zu investieren. An wie vielen Orten setzen wir uns in Szene, so gut es geht? Ich poliere mich auf, kaschiere Fehler und Schwächen, gern auch mal so auf Kosten anderer. In uns lebt der Wunsch nach Anerkennung. Wir suchen die Gunst von anderen Menschen. Auch die politische Kommunikation ist davon nicht ausgeschlossen. Es gibt keine Talkshow ohne Politiker, kaum ein guter Kinofilm und Roman, der diese, unsere menschliche Realität in uns beschreibt. Diese Erzählung Jesu ist skandalös. Das Skandalöse dieser biblischen Geschichte ist, dass Gott in Jesus nicht nur mit und unter sündigen und fehlerhaften Menschen ist, sondern sie hier eigentlich mit eigentlich sündigen Mitteln seine Welt bauen. Irgendwie finde ich das sehr befremdlich und ich kann die damaligen Frommen der damaligen Zeit sehr gut verstehen. Muss man sich mal überlegen. Ein heiliger Gott soll alle seine Hoffnungen in Sünder, in fehlbare Menschen investieren? Wie kann er gerade mit ihnen zu seinem Ziel, also zu einer gerechteren Welt kommen? Das klingt irgendwie nach einer riesengroßen Verschwendung der Liebe und der Hoffnung Gottes. Aber genau so verschwenderisch verhält sich der Verwalter mit dem Geld seines Herrn, wie er eben mit diesem Geld umgeht. Ja, genau, so lautet ja der Vorwurf. Verschwendung, ohne lange zu überlegen. Er verschwendet den Reichtum seines Herrn. So eigenartig, nee, wir müssten sagen, so fremdartig setzt Gott seine Barmherzigkeit durch und kommt dennoch mit uns Menschen zum Ziel, indem er uns handeln lässt, uns wie den Verwalter damals, mit Gottes, also mit unseren Ressourcen und Kompetenzen. Gottes Gerechtigkeitsverständnis ist also so ganz und gar anders und wir merken, nicht von dieser Welt. Er ist verschwenderisch mit uns Menschen. Und so können wir erfinderisch sein, klug wie der Verwalter, die Gelegenheiten nutzen und eben agieren. Wir sollten es tun. Das schenke uns Gott. Amen.
Be. You kissed me, so much energy, forever love isn't free. I love you, all is true, and
Menschen brauchen Menschen. So beschrieb es das soeben gehörte Lied Hand in Hand. Gesungen von Lotta Skogwall und am Flügel begleitet von Burkhard Fabian. Um Menschen ging es auch dem Dichter des folgenden Liedes. Wie ein Prophet erahnte er 1936, was später die Zukunft bringen würde. Deutschland sonnte sich im Glanz der Olympischen Spiele und feierte den Aufstieg aus den Kriegs- und Wirtschaftswirren. Aber der Dichter, Rudolf Alexander Schröder, spürte den kommenden Untergang. In seinem Lied sieht er die heraufziehende Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit all seinen Opfern. An sie erinnert der heutige Volkstrauertag. Rudolf Alexander Schröder bringt sie mit der Apokalypse des Johannes, dem letzten Buch der Bibel, in Verbindung. Er ließ sich dabei nicht durch Mythen und die braunen Parolen seiner Zeit täuschen, auch wenn ihm das etwas kostete. Seine Mitgliedschaft in der Bekennenden Kirche trug ihm bereits 1935 das Verbot ein, öffentlich aufzutreten. Sein Lied ruft gegen alle Erfahrung in böser Zeit zum Vertrauen auf Gottes Versprechen auf. Diese Einsicht hat bis heute nichts von ihrer Wahrheit und ihrem Wert verloren. Um diese Einsicht und um das Vertrauen auf den barmherzigen Gott bitten wir. Sie finden sein Lied »Es mag sein, dass alles fällt« im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 378.
Wir beten in der Fürbitte für diese Welt. Lebendiger Gott, du denkst Gedanken des Friedens. Dein Herz will unsere Herzen bewegen, damit wir aufeinander zugehen und uns miteinander versöhnen.
Du Gott des Friedens, wir bitten dich für die Menschen, die gegenwärtig in Kriegs- und Krisenregionen leben. Schenke den Opfern von Terror und Gewalt Unterstützung. Gib denen, die sich um die Verletzten und Sterbenden kümmern, die Kraft, die sie benötigen. Führe die Herzen derer, die Gewalt anwenden, zur Einsicht und Umkehr. Für alle, die durch Kriege, Terror und Krisen Menschen verloren haben, schenke ihnen Trost, bewahre sie vor Verzweiflung, Bitterkeit und Hass.
Du Gott des Friedens,
Kyrie eleison, Herr, erhöre uns.
Du Gott des Friedens, gefährdet ist unser Leben. In diesen Tagen lernen wir dies von Neuem. Du liebst uns in unserer Angst, in unserer Unachtsamkeit, in unserer Zerbrechlichkeit. Wir bitten dich für alle, die weltweit Opfer von Pandemien werden, die unter Hunger, Armut und Obdachlosigkeit leiden, die kaum Bildungsmöglichkeiten haben. Wir bitten für alle Menschen auf der Flucht, begleite sie mit deiner Fürsorge, stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie unterstützen. Segne alle, die sie medizinisch, spirituell oder psychologisch begleiten.
Du Gott des Friedens,
Kyrie eleison, Herr, erhöre uns.
Für uns selbst, die wir im Frieden leben, bitten wir, bewahre uns vor Gleichgültigkeit. Stärke uns, aus deinem Geist zu handeln in unserem eigenen Land und weltweit. Sprich Worte der Versöhnung, hier und in Europa, in Amerika. Du, Gott des Friedens und der Liebe, wir danken dir, dass du uns begleitest und uns den Weg zeigst. Dein Geist bestimme unsere Haltung und erleuchte unser Gewissen, um in dieser Zeit zu leben.
Du Gott des Friedens und der Liebe, dein Geist bewege unsere Herzen, damit wir deine uns zur Verfügung gestellten Gaben einsetzen zum Wohl der ganzen Welt. heute und alle Tage unseres Lebens. Bis in Ewigkeit. Amen.
Gottesdienst endet nun. Wir freuen uns, dass Sie mitgefeiert haben. Wollen Sie die Predigt oder Lieder haben oder haben Sie Fragen? Besuchen Sie unsere Website unter www.die-friedenskirche.de oder bei Facebook Friedenskirche Charlottenburg. Sie können uns auch anrufen. Bereits heute bis 12 Uhr unter 030-341-4974. Ich sage Ihnen unsere Telefonnummer gleich noch einmal an. Und natürlich sind wir auch in der kommenden Woche erreichbar. In 4 Wochen laden wir zu einem Jazz-Gottesdienst. Diesmal mit dem Trompeter Johannes Böhmer und am Flügel wieder Burkhard Fabian. Schauen Sie gerne vorbei. Sie können alle unsere Gottesdienste live über unsere Homepage und Facebook verfolgen. Im Dezember laden wir jeden Donnerstagabend zu einer Andacht vor unserer 8 Meter großen Weihnachtskrippe in unserer farbenfrohen Hofkirche neben der Oper. Sie müssen nur eine Maske mitbringen und sich auf Abstand und Händedesinfektion einlassen. Ich wiederhole nun noch einmal unsere Kontaktdaten. www.die-friedenskirche.de oder 030-341-4974. Swing Low, Sweet Chariot. Der nun folgende Spirituell nimmt Bezug auf eine biblische Geschichte. Der Prophet Elias überquert am Ende seines Lebens den Fluss Jordan. Dabei teilen sich die Wasser vor ihm und er kommt trocken auf der anderen Seite an. Ein zweirädriger Triumphwagen, auf Englisch Chariot, holt ihn dort ab und nimmt ihn in den Himmel auf. Die bekannte Redensart über den Jordan gehen kommt daher. Sie steht für unsere große Hoffnung, im Sterben und im Tod endlich vor und bei Gott zu stehen.
Swing low, sweet chariot, come and for to carry me. Thank you.
Wir, die Baptistengemeinde in der Friedenskirche neben der Deutschen Oper, verabschieden uns nun mit dem Segen, der sie begleiten möge. Guter Gott, jetzt am Schluss des Gottesdienstes beginnt der Segensdienst unseres Lebens. Dich und deine Gerechtigkeit suchen wir in dieser Welt. Sende uns. So segne Gott dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein freundliches Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.
Understood by the
for an August moon, but never you'd be so nice, you'd be a paradise to come home to, to come home to, to come home to, and love.